Ich bin gebeten worden, doch mal von der Bibel her zu dem Thema Stellung zu nehmen. Erd- oder Feuerbestattung, was sagt die Bibel dazu? Ist es richtig, wenn wir uns kremieren lassen? Ist es von Gott her richtig, dass es nur Erdbestattung gibt? Wie sieht das aus? Es ist keine einfache Frage. Wir haben auch keinen Text, den wir in der Bibel jetzt aufschlagen können und sagen können, hier steht es geschrieben, nur so und so. Auch hier wiederum einmal ein Thema, wo man suchen muss, wo man verschiedene Stellen zusammentragen muss, um zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Heutzutage bewegt diese Frage manch einen, weil doch vielerorts die Feuerbestattung und auch ihre Vorzüge betont wird. Sie wird angesichts der Raumknappheit unserer Städte als notwendig und rationell hingestellt. Oft ein sehr wichtiges Argument. Auch der Gedanke der Hygiene und der Ästhetik spielt eine wesentliche Rolle bei solchen Überlegungen. Mitunter wird von der läuternden Flamme gesprochen. Das ist also auch mit ein Gedanke, dass man sagt, jawohl, da wird nochmal alles kräftig, das Fleisch durchgerichtet zur Läuterung. Wer die Bibel ein klein wenig kennt, weiß, um solches zu bewerkstelligen, bedarf es nicht eines irdischen Feuers. Da gibt es nur eines, was wirklich läutern kann. Und das ist die Bibel, Gottes Wort selbst. Weil sie selbst geläutert ist. 7-mal heißt es. Geläutert. Wir wissen, dass die Zahl 7 von Vollkommenheit spricht. Vollkommen geläutertes Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes vermag nun uns zu läutern. Solches geschieht aber nicht im Todeszustand, sondern im Zustand des Lebens. Und was hier in unserem Leben nicht geläutert wird, nun, das muss dann als Christen geläutert werden, wenn wir vor dem Preisrichterstuhl Christi stehen. Nicht zuletzt wird auch die finanzielle Angelegenheit mit ins Feld geführt und als Argument für die Feuerbestattung angebracht, weil man einfach sagt, es ist weitaus preiswerter. Ist es auch. Ist es auch. Für uns ist jedoch zunächst unwichtig, ob eine Sache teurer oder günstiger ist. Das ist für uns nicht das Entscheidendste, nicht das Wichtigste. Ist auch nicht so sehr wichtig, ob platzsparender oder nicht, ob hygienischer oder nicht. Für uns ist entscheidend zu fragen, was sagt Gott dazu? Was sagt Gottes Wort dazu? Wie will Gott, dass der Mensch beerdigt wird? Das ist für uns und muss für uns unbedingte Vorrangigkeit haben. Alles andere ist zweitrangig, drittrangig. Immer wieder müssen wir es lernen, Gottes Wort als die Autorität in unserem Leben hinzustellen. Auch nicht in erster Linie zu fragen, was sagt dieser oder jener dazu, sondern was sagt Gott dazu. Das ist das Entscheidendste. Kennt die Bibel Kremation oder Feuerbestattung? Ja, die Bibel kennt Leichenverbrennung. Der moderne Ausdruck Feuerbestattung wird dafür allerdings nicht gebraucht. Das dürfte klar sein. Es ist für uns Christen nun wichtig zu beachten, unter welchen Voraussetzungen und Begleitumständen solche Leichenverbrennungen vorgenommen wurden. Ich kann nicht einfach sagen, naja, wenn es die Bibel kennt, ist es richtig. Da muss ich mehr das Umfeld beachten und davon dann ausgehen und da dann auch eine konkrete Lehre ableiten. Lasst uns die Bibel aufschlagen in Josua Kapitel 7. Und zwar im 7. Kapitel. Und wer das 7. Kapitel kennt, der weiß, das hängt doch irgendwo mit Achan zusammen. Josua Kapitel 7, die Verse 24 und 25. Da heißt es, da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, und das Silber und den Mantel und die goldene Stange, und seine Söhne und seine Töchter und seine Rinder und seine Esel und sein Kleinvieh und sein Zelt und alles, was er hatte, und sie brachten sie hinauf in das Tal Achor. Und Josua sprach, wie hast du uns in Trübsal gebracht? Jahwe wird dich in Trübsal bringen an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn, und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen. Die Geschichte Achans dürfte bis soweit bekannt sein. Ich will sie ganz kurz umreißen in groben Zügen. Das Volk Israel sollte Jericho einnehmen. Sie hatten von Gott den Auftrag, nichts durfte von Jericho mitgenommen werden. Nichts durfte erbeutet werden. Sollte alles dem Gericht verfallen sein, ganz Jericho. Achan, er sah Gold, er sah einen schönen Mantel, er sah Silber, es gelüstete ihn und er nahm dann. So war die Reihenfolge. Dieselbe Reihenfolge finden wir übrigens im Garten Eden. Sie sah, es gelüstete sie und sie nahm. Dieselbe Reihenfolge finden wir im Leben Davids, als er auf seinem Dach spazieren ging. Er sah, es gelüstete ihn und er nahm. So auch bei Achan. Er vergriff sich am Verbannten. Sie hatten den Auftrag, groß und klein, alles mit der Schärfe des Schwerts zu richten und nichts zu nehmen von dieser Stadt, keine Beute zu machen. Achan hielt sich nicht daran. Die Auswirkung war, dass das Volk Israel keinen Sieg mehr hatte. Und hier wurde das Ganze dann offenbar. Endresultat: Nun, wir haben hier ein Gottesgericht schwerster Art. Die ganze Sippschaft, alles was Achan hatte, was irgendwie lebendig war, wurde gesteinigt. Die Tiere, alles. Das ganze Haus wurde ausgerottet. Wenn ich von Haus spreche, meine ich die Familie, sein ganzes Besitztum. Und letztendlich wurde alles mit Feuer verbrannt. Feuer ist mit auch ein Bild für Gericht. Lass uns eine weitere Stelle aufschlagen in 1. Samuel. 1. Samuel 31, die Verse 8 bis 13. Da heißt es, und es geschah am folgenden Tage, da kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuziehen. Und sie fanden Saul und seine drei Söhne auf dem Gebirge Gilboa liegen. Und sie hieben ihm den Kopf ab und zogen ihm seine Waffen aus. Und sie sandten in das Land der Philister ringsumher, und die frohe Botschaft in den Häusern ihrer Götzen unter dem Volk zu verkünden. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Astaroth. Und seinen Leichnam hefteten sie an die Mauer von Bethjan. Als aber die Bewohner von Jabes-Gilad unter ihnen hörten, was die Philister mit Saul getan hatten, da machten sich alle tapferen Männer auf und gingen die ganze Nacht. Und sie nahmen den Leichnam Sauls und die Leichname seiner Söhne von der Mauer von Bethjan weg. Und sie kamen nach Jabes zurück und verbrannten sie da selbst. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter der Tamariske zu Jabes und fasten 7 Tage. Auch hier eine Leichenverbrennung an dem Hause Sauls. Wer die Geschichte Sauls kennt, weiß, dass Saul ein verworfener König war, ein von Gott verworfener König, weil er sich mehr liebte und sich selbst groß machen wollte und dafür den Namen Gottes herabsetzte. Das war der eigentliche Grund. Deshalb können wir hier sagen, der von Gott verworfene Saul wird verbrannt. Auch wiederum ein Gerichtsakt, und Gott hat es zugelassen. Eine weitere Stelle finden wir in 2. Könige 23, die Verse 15 bis 20. 2. Könige 23, 15 bis 20. Hier ist nun Josia, ein treuer König, am Werk und übt Gericht und säubert das Land. 2. Könige 23, 15 bis 20, wo es heißt, und auch den Altar, der zu Bethel war, die Höhe, welche Jerobeam, der Sohn Nebats, gemacht hatte, der Israel sündigen macht, auch diesen Altar, und die Höhe riss er nieder, und er verbrannte die Höhe, zermalmte sie zu Staub und verbrannte die Aschera. Und als Josia sich umwandte und die Gräber sah, die da selbst in den Bergen waren, da sandte er hin und ließ die Gebeine aus den Gräbern holen und verbrannte sie auf dem Altar und verunreinigte ihn nach dem Worte Jahwes, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, der diese Dinge ausrief. Und er sprach: Was ist das dort für ein Mal, das ich sehe? Und die Leute der Stadt sprachen zu ihm: Es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda gekommen ist und diese Dinge ausgerufen hat, die du wieder den Altar von Bethel getan hast. Und er sprach: Lasst ihn liegen, niemand bewege seine Gebeine. Und so retteten sie seine Gebeine samt den Gebeinen des Propheten, der von Samaria gekommen war. Und auch alle Häuser der Höhen, die in den Städten Samarias waren, welche die Könige von Israel gemacht hatten, um Jahwe zu reizen, tat Josia hinweg. Und er verfuhr mit ihnen gerade so, wie er zu Bethel verfahren war. Und er schlachtete alle Priester der Höhen, die deshalb waren, auf den Altären und verbrannte Menschengebeine auf denselben. Und er kehrte nach Jerusalem zurück. Auch hier wurden wiederum Leichname verbrannt. Wenn wir das Gesamte lesen, stellen wir fest, auch hier ist es ein Gerichtsakt, der vollzogen wird. Hängt mit Gericht zusammen. Josia, ein treuer König, übt Gericht und säubert das Land vom Moloch-Dienst, Aschera und Baals Dienst. Der Bethel-Altar wird verunreinigt, indem Menschengebeine darauf verbrannt werden. Beachtenswert ist in diesem Textzusammenhang die Tatsache, dass Josia den Mann Gottes verschont. Dieses Grab wird nicht angerührt. Seine Gebeine werden nicht verbrannt. Das ist hochinteressant und das bestätigt eigentlich den anderen Gedanken umso mehr, dass das andere wohl ein Gericht sein muss. Die Stellen, die wir bis jetzt gelesen haben, zeigen uns, dass wenn Leichenverbrennung vorgenommen wurde, es als Gericht Gottes zu sehen ist. Lesen wir dann noch 2. Chroniker 34, 3 bis 7, brauchen wir nicht aufzuschlagen, stellen wir fest, dass Gottes Wort das Tun Josias billigt. Er sagt nichts dagegen aus. Es wird gebilligt von Gott. Gott gibt zwar keinen Auftrag dazu, aber es wird gebilligt. 2. Chroniker 34, 3 bis 4. Das sind Stellen, die uns aufzeigen, dass zwar in Gottes Wort Leichen verbrannt wurden, aber in Verbindung mit Gericht.
Könnte man das nicht auch so sehen, gerade so im Alten Testament mit den Opfern, die die Juden bringen mussten, das hat ja auch was mit Gericht zu tun, wenn die Tiere verbrannt wurden, wenn sie nicht wurden.
Ja.
Es waren keine Menschen, aber es wurde ja auch verbrannt.
Ist richtig, deshalb sagte ich auch, Feuer ist mit ein Bild für Gericht. Die Tiere, die verbrannt wurden, stellen das stellvertretende Gericht dar. Richtig, jawohl, auch hier könnte man da, also der Gedanke ist sehr wichtig, das Ganze untermauern noch, Gerichtsakt Gottes, stellvertretendes Gericht, eigentlich sollte das Gericht den Menschen treffen. Es traf aber das Tier. Wobei gerade wenn ein Opfer eben verbrannt wurde, und zwar ganz verbrannt wurde, es ein besonderes Bild ist auf Christus, der ganz das Gericht Gottes getragen hat als stellvertretendes Opfer. Siehe, sagt Johannes der Täufer, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Das Lamm Gottes. So war jedes Brandopfer ein Ganzopfer. Und jedes Brandopfer wurde ganz verbrannt, durfte nichts davon weggenommen werden. währenddem es andere Opfer gab, das waren dann keine Ganzopfer, keine Brandopfer, da durften die Priester das ein oder andere von wegnehmen und für sich zur Nahrung nehmen. Nebenbei bemerkt ein interessantes Bild, Christus ist nicht nur unser stellvertretendes Opfer geworden, sondern unsere Nahrung geworden. Aber erst muss man Priester sein. Also kein Sünder konnte herkommen und von dem Opfer was wegnehmen und essen. Oh nein, das ging nicht. Nur die Priester. Schöne Bilder, lass uns das Alte Testament untersuchen und die neutestamentlichen Anwendungen auch herausarbeiten, damit wir Freude bekommen an Gottes Wort, an einem Reichtum auch da drin. Das aber mehr nebenbei. Dankeschön für den Hinweis auch. Nun möchte ich uns einige schwierige Stellen zum Thema vor Augen führen. 2. Chroniker 16, Vers 14. Und man begrub ihn in seinem Begräbnis, das er sich in der Stadt Davids gegraben hat, und man legte ihn auf ein Lager, das man gefüllt hatte mit Gewürzen, Spezereien gemischt nach der Kunst der Salbenmischung, und man veranstaltete für ihn einen sehr großen Brand. Eine weitere Stelle, 21,19 im gleichen Buch, ein paar Seiten weiter, 2. Chroniker 21,19. Und es geschah von Tag zu Tag und zur Zeit, als das Ende von 2 Jahren eintrat, dass seine Eingeweide bei seiner Krankheit heraustraten und er starb unter heftigen Schmerzen. Und sein Volk machte ihm keinen Brand gleich dem Brande seiner Väter. Und eine dritte Stelle aus Jeremia 34, Jeremia 34, 3 bis 7. Und du wirst seine Hand nicht entrinnen, sondern gewisslich ergriffen und in seine Hand gegeben werden. Und deine Augen werden die Augen des Königs von Babel sehen, und sein Mund wird mit deinem Munde reden, und du wirst nach Babel kommen. Doch höre das Wort Jahwes, Zedekia, König von Juda. So spricht Jahwe über dich. Du wirst nicht durch das Schwert sterben. In Frieden wirst du sterben, und gleich den Bränden deiner Väter, deiner früheren Könige, die vor dir gewesen sind, also wird man dir einen Brand machen, und man wird über dich klagen. Wehe, Herr, denn ich habe das Wort geredet, spricht Jahwe. Es ist hier in diesen Stellen, in 2 Stellen, die Rede davon, dass ein Brand gemacht wurde, und eine Stelle, wo kein Brand gemacht wurde. Der ein oder andere mag da entnehmen, aha, siehst du, also die Könige wurden doch verbrannt. Mit diesen Stellen ist keinerlei Leichenverbrennung angedeutet oder verordnet. Dies geht deutlich bei der Beerdigung Asas hervor. Und zwar in 2. Chroniker 16, was wir dort gelesen haben. Es heißt dort zuerst das Begräbnis, dann der große Brand. Es war damals Sitte für Könige, die man diese Ehre für würdig hielt, sogenannte Räucherbrände zu veranstalten, indem man wohl Spezereien und wohlriechende Gewürze am Grabe oder in den Grabkammern oder vor dem Grabmal verbrannte. Je nachdem, wenn einer sich als würdig erwies, hat man dort wohlriechende Gewürze, Spezereien verbrannt. Und wenn es dann heißt, man machte ihm einen sehr großen Brand, dann heißt es, man hat sehr viel Spezerei verbrannt. Und je mehr Spezerei verbrannt wurde, desto ehrwürdiger war derjenige, der da gestorben ist. Und man begrub ihn in seinem Begräbnis, das er sich in der Stadt Davids gemacht hatte. Und man veranstaltete für ihn einen sehr großen Brand. Lass uns dieses sehr klar und deutlich auseinanderhalten. Es ist hier also nicht von Leichenverbrennung als Anordnung Gottes die Rede, sondern ganz einfach, dass hier Spezereien verbrannt wurden. Wir wissen das ja auch im Alten Testament vom Räucheraltar her. Da wurden auch eine ganz besondere Gewürzmischung wurde dort verbrannt. Solange diese Gewürzmischung nicht in Verbindung mit Feuer kam, entstand kein Wohlgeruch. Hochinteressant. Nebenbei bemerkt, es war eine Mischung, die Gott selbst zusammengestellt hatte. Und keiner im Volk durfte diese Mischung nachmachen. Dieser Wohlgeruch kam nur dann zustande, wenn diese Gewürze in Verbindung mit Feuer kamen. Feuer ist ja auch ein Bild für Prüfung, für Leiden und so weiter. Und ich denke, dass wir hier so ein bisschen eine Parallele auch erkennen können. Gerade im Leiden soll Wohlgeruch entstehen und wohl dem, der es lernt, durch das Feuer des Leidens Wohlgeruch zu verbreiten. Es ist eine Sache, ein Wohlgeruch zu sein, hier in unserer Mitte. Ihr seid alle so lieb und nett, so friedlich. Ihr hört alle sehr, sehr gut zu. Ihr verhaltet euch so, wie man sich das eigentlich wünscht. Da sind keine Gegenstimme, gar nichts ist vorhanden, nicht? Also wirklich schön. Toll. Aber es ist eine andere Sache, wenn es drunter und drüber geht. Wenn es nicht mehr so geht, wie ich das möchte. Dann ein Wohlgeruch zu sein. Das ist nochmal was ganz anderes. Und so kennen wir dieses Jahr, dass gewisse Gewürzmischungen verbrannt wurden auf dem Räucheraltar. Interessant die Feststellung, dass keiner diese Gewürzmischung nachmachen durfte. Das ist ein Hinweis dafür, dass nur einer in der Lage ist, solch einen Wohlgeruch zustande zu bringen, dass der lebendige Gott selbst aus eigener Kraft heraus, aus uns heraus schaffen wir das nicht. Wir haben kein Recht dazu, uns diesbezüglich anzustrengen. Wir sollen es in der Kraft Gottes tun. Er selbst hat es zusammengestellt. Kein Mensch hat das ausgedacht. Und so ist dieser Wohlgeruch natürlich auch ein Bild für den Wandel, für unseren Wandel. Und das soll ein Wohlgeruch sein. Und wenn der hohe Priester oder die Priester im Heiligtum geräuchert hatten, und dann war natürlich dieser Wohlgeruch auch in den Kleidern vom hohen Priester. Und wenn der dann durchs Lager ging, oh, da muss gerade der hohe Priester vorbeigegangen sein. Ach, möchten wir solch ein Wohlgeruch für Gott sein, wenn wir unterwegs sind, dass da festgestellt wird, dass da solch ein Priester durchgegangen ist. Die Offenbarung belehrt uns, dass das Räucherwerk die Gebete der Heiligen sind. Ja, um solch ein Räucherwerk, um ein Wohlgeruch zu sein, gehört das Gebet dazu. Es ist unerlässlich. Das Gebet gehört mit dazu. Das aber auch mehr nebenbei bemerkt, in ähnlicher Weise geschah es wohl, dass besondere Gewürze verbrannt wurden, um hier die Würdigkeit und die besondere Ehre zum Ausdruck zu bringen. Ganz deutlich wird der Wille Gottes, wenn wir Amos Kapitel 2 aufschlagen. Und gehen wir in die kleinen Propheten, die lieben wir besonders, weil wir zum Teil Probleme haben, sie zu finden. Amos Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Amos Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Jawohl, wer eine Dings hat, eine Scofield, der kann die Seitenzahl wissen. 906 um den Dreh rum. Amos Kapitel 2, 1 bis 3, da heißt es, so spricht Jahwe. Wegen drei Freveltaten von Moab und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil es die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt hat. So werde ich ein Feuer senden nach Moab und es wird die Paläste von Keriot verzehren und Moab wird sterben im Getümmel unter dem Kriegsgeschrei, unter Posaunenschall und ich werde den Richter ausrotten aus seiner Mitte und alle seine Fürsten mit ihm umbringen, spricht Jahwe. Es ist hier von drei und von vier Dingen die Rede, aber nur eine Sache wird genannt. Weil man eine Freveltat getan hat, nämlich den König von Edom verbrannt. Gott nennt solches Verbrennen eine Freveltat, ein Gräuel. Und da wird es uns sehr deutlich, wo Gott Leichenverbrennung einordnet. Ach, möchten wir uns einfach hier belehren lassen durch Gottes Wort und als seine geliebten Kinder uns nicht mit dem Gedanken tragen der Leichenverbrennung, weil es für den Herrn ein Gräuel und ein Frevel ist. Wir bleiben beim Propheten Amos und gehen dort ins 6. Kapitel und lesen den 10. Vers. Und hebt einen der Gestorbenen sein Oheim und sein Bestatter auf, um die Gebeine aus dem Haus hinauszuschaffen, und spricht zu dem, der im Innern des Hauses ist: Ist noch jemand bei dir? Und dieser sagt: Niemand. So wird er sagen: Still, denn der Name Jahwes darf nicht erwähnt werden. Amos verkündet das Gericht über Jerusalem. Dabei prophezeite er, dass bei jener Heimsuchung so viele Menschen den Tod finden würden, dass diese entgegen der Sitte in Israel dem Feuer übergeben werden müssen. Es heißt hier: und hebt einen der Gestorbenen sein Oheim. Habe ich eine Anmerkung in Elbefelder? Das heißt sein naher Verwandter und dann sein Bestatter. Und Bestatter habe ich auch eine Anmerkung. Da heißt es eigentlich sein Verbrenner auf. Jawohl, weil die Toten so zahlreich werden, ja? Da muss man sie verbrennen. Man kann sie nicht mehr beerdigen. Gericht Gottes, auch hier wiederum Totenverbrennung in Verbindung mit Gericht Gottes. Wir finden in Gottes Wort keinen einzigen Fall, in welchem die Leichenverbrennung von Gott angeordnet wird, als ein Vorgehen, das seinen heiligen Willen entsprechen würde oder entsprochen hätte. Es gibt kein einziges Beispiel dafür. Beispiele der Leichenverbrennung, die wir in der Bibel finden, sind Gerichtsakte, die Gott letztlich zulässt und die in Verbindung mit Gericht stehen. Nun der konkrete Wille Gottes im Blick auf den sterblichen Leib. Dazu 1. Mose Kapitel 3, Vers 19. Erste Mose 3, 19. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Zurückkehren zum Erdboden. Demnach ist es also die Bestimmung des Schöpfers, dass unser Leib, nachdem er dem Tode verfallen ist, der Erde übergeben wird, um dort zu verwesen. Das hat Gott damals festgelegt, so bestimmt. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, wenn sich auch manche Menschenmeinungen geändert haben möchten. Gott hat seine Sicht und seine Meinung diesbezüglich nicht geändert. Wenn Märtyrer den Flammentod erleiden oder wenn Menschen bei Verkehrs- oder Betriebsunfällen oder bei anderen Bränden vom Feuertod ereilt wurden, so wird es doch niemanden einfallen, die einer Kremation gleichzusetzen. Jene Menschen wurden eine unfreiwillige Beute des Feuers, aus welchen Gründen auch immer. Anders sieht es jedoch aus, wenn jemand die Kremation als gewollte Handlung an sich vollziehen lässt. Dafür wird er von Gott durch sein Wort zur Verantwortung gezogen, weil er dadurch in die Rechte des Schöpfers mutwillig eingreift. Dass die Erdbestattung gottgewolltes Tun ist, zeigt uns folgende Tatsache. 5. Mose, Kapitel 34. Wir finden dort Gott selbst, der jemanden beerdigt. Gott hat es uns vorgemacht, wie solches zu geschehen hat. 5. Mose 34, die Verse 1 bis 6. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüber ist. Und Jahwe ließ ihn das ganze Land sehen, das Gilead bis Dan, und das ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum hinteren Meere und den Süden und den Jordankreis, die Niederung von Jericho, der Palmenstadt bis Zoar. Und Jahwe sprach zu ihm, das ist das Land, welches ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Und ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. Und Mose, der Knecht Jahwes, starb daselbst im Lande Moab nach dem Worte Jahwes. Und er, Gott, begrub ihn im Tale im Lande Moab, Bet Peor gegenüber. Und niemand weiß sein Grab bis auf diesen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden, seine Kraft nicht geschwunden. Und die Kinder Israel beweinten Mose in Ebenen Moabs 30 Tage lang. Und es wurden die Tage des Weinens der Trauer um Mose vollendet. Hier haben wir Gott selbst, der uns zeigt, wie er haben möchte, dass bestattet wird. Gott selbst begrub den Mose. Mose durfte nicht ins Land hinein, weil er ungehorsam war. Ich denke, wir kennen die Geschichte. Er hatte den Auftrag, mit dem Felsen zu reden. Das erste Mal hat er den Auftrag, den Felsen zu schlagen. Das zweite Mal mit dem Felsen zu reden, damit jeweils Wasser herauskommt. Mose hatte das zweite Mal auch den Felsen geschlagen. Ja, wenn du dir hier einen Stuhl nimmst. Ja, nein, nicht ganz. Wenn du dir einen Stuhl nimmst, herzlichst eingeladen, wir rücken so ein bisschen. Der Felsen nun ist ein Bild für Jesus. Paulus teilt uns dieses mit im Korintherbrief. Der Felsen, welcher mitfolgte, war es nicht der Christus, sagt er. Das erste Schlagen dieses Felses, damit Wasser herauskommt. Wasser, ein Bild für das Wort Gottes, ein Bild für das Leben in der Wüste, unentbehrlich. Das erste Schlagen ist ein Bild dafür, für die Kreuzigung. Das zweite, dann sollte Mose reden. Jesus ist einmal gekreuzigt worden und nie wieder. Ein zweites Schlagen gibt es nicht für Christus. Und deshalb gab Gott dem Mose den Auftrag, mit dem Felsen zu reden. Mose war ungehorsam. Er schlug den Felsen ein zweites Mal. Es kam Wasser heraus, um des Volkes willen, aus Liebe und Barmherzigkeit zum Volk, weil Gott nicht wollte, dass sein Volk umkommt. Aber Mose durfte nicht hinein ins Land. Das war dieses, was Gott hier auch anführt. Ich habe es dir gesagt, du sollst zwar das Land sehen. Und dann heißt es von Mose, und das finde ich so schön, ist der Mose ist nicht gestorben aus Altersschwäche, weil er einfach nicht mehr konnte. Er hat es gerade noch geschafft, auf den Hügel zu kommen und ins Land reinzuschauen und was aus. Nein, es heißt hier, seine Augen, die waren nicht schwach geworden. Seine Kraft, die war nicht geschwunden. Oh nein, der war noch richtig da, voll da. Aber er ist gestorben, weil für ihn die Zeit gekommen war. Und dann lesen wir, dass Gott selbst für ihn ein Grab gemacht hat und ihn beerdigt hat. Gott gibt uns hier ein Beispiel, wie er gerne haben möchte, dass eine Beerdigung stattfindet. Dass man eben einen Leichnam nicht dem Feuer übergibt, sondern in die Erde hineinlegt, damit dieser Leichnam wieder zur Erde werden soll. Eine reine Frage der Zeit. Beispiele für die Erdbestattung finden wir in 2. Könige 13. Die Verse 20 und 21. Und Elisa starb und man begrub ihn. Und es kamen Streifscharen der Moabiter in das Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Streifschar. Und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Und als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und erhob sich auf seine Füße. Eine hochinteressante Geschichte. Das Land besetzt durch die Moabiter und sie waren gerade dabei, einen Mann zu beerdigen und es kam eine Kriegsschar vorbei. Aus Angst warfen sie ihn in die nächstbeste Grube, die sie fanden, und es war das Grab, wo der Elisa lag, schon länger tot war. Und als dieser tote Mann in Berührung kam mit diesem Mann Gottes, wurde er gleich wieder lebendig. Ging also gleich wieder aus dem Grab raus. Beides zeigt uns, dass man ganz normal den Leichnam in die Erde gelegt hat. Das ist das, was die Bibel als Beerdigung sieht und auch festhält. Markus 6, 29. Markus Kapitel 6, 29. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und hoben seinen Leichnam auf und legten ihn in eine Gruft. Es geht hier um den Leichnam von Johannes dem Täufer. Sie legten ihn ganz klar in eine Gruft hinein. Und eine letzte Stelle dazu, es sind nicht alle Stellen aufgeführt, wir würden noch mehr finden. Apostelgeschichte 13, Vers 36. Apostelgeschichte 13, Vers 36. Denn David freilich, als er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, entschlief und wurde zu seinen Vätern beigesetzt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Also auch David hat die Verwesung gesehen. Er wurde ganz klar in ein Grab hineingelegt. Er wurde seinen Vätern beigesetzt. Ich darf an Abraham erinnern, der einen Acker kaufte und dann auch für diesen Acker bezahlte. Und dort war es die Begräbnisstätte von ihm und auch von zum Teil seinen Frauen. Auch später wurde, ich mich richtig entsinne, Isaak dort beigesetzt und so weiter. Sie wurden alle beerdigt, nicht dem Feuer übergeben. Dann lasst uns auf das Zeugnis des Heiligen Geistes hören, durch Pauli Worte in 1. Korinther 15. Vers 42. Also ist auch die Auferstehung der Toten, und jetzt kommt es wird gesät in Verwesung. Es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Also für den Heiligen Geist ganz klar, dass der menschliche Körper verwesen soll, der Verwesung übergeben wird. Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit ererbt. Auch hier ganz klar wird von Verwesung gesprochen. 53 und 54, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Auch hier der Heilige Geist, für ihn war das ganz klar, dass der Leib der Verwesung anheimfällt. Zum Abschluss noch drei Menschen, welche die Verwesung nicht gesehen haben. Wer hilft mir hier? Oh, Mose hat sie gesehen. Elia, ja? Henoch? Und? Jesus, jawohl. Jawohl. Elia, er ist mit einem Wagen gen Himmel gefahren, einem feurigen Wagen. Henoch, er ist entrückt worden. Henoch wandelte mit Gott. Dieses Wandeln mit Gott heißt, er hielt mit Gott Schritt. Schritt halten mit Gott, könnte man das übersetzen. Das ist nicht eine feine Sache. Ach, lass uns lernen, mit Gott Schritt halten. Das ist nicht immer einfach. Vor allen Dingen, wenn wir es nicht so ganz einsehen wollen, dass das jetzt dran ist. Schritt halten mit Gott. Er wurde entrückt. Henoch, ein feines Bild für die Gemeinde. Während dem meines Erachtens Elia ein Bild ist für Israel, das nicht unbedingt entrückt wird, aber im Gericht hindurchgenommen wird. Und dann natürlich Jesus. Und mit ihm wollen wir dieses Thema abschließen. Psalm 16, Vers 10. Er ist zwar dem Tode übergeben worden, das ist klar. Warum hat er keine Verwesung gesehen? Ja, lass uns mal nicht so weit suchen. Warum hat er keine Verwesung gesehen? Weil er auferstanden ist. Richtig, jetzt kommt die nächste. Warum ist er auferstanden? Richtig, und das ist der Grund, weil er ohne Sünde war. Ohne Sünde. Das ist der Grund, warum er auferstanden ist, aber auch warum er die Verwesung nicht gesehen hat. Das ist der Grund, warum unser Leib die Verwesung sehen soll, ist ein Gericht Gottes. An unserem Fleische, weil Fleisch und Blut sich nicht bekehren können. Oh nein, Fleisch und Blut kann nur gerichtet werden. Und Verwesung ist auch ein Akt des Gerichts. Am Fleische, am Blut. Ja, Psalm 16, sagte ich, ich habe es noch nicht ganz gefunden, Vers 10, wo es heißt, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Ein Bild auf Jesus Christus hin. Meine Seele, die wirst du nicht im Scheol, im Totenreich lassen. Und du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Da redet nun David nicht von sich selbst. Das ist eine prophetische Aussage auf den wahren, frommen Menschen Jesus Christus, der tatsächlich die Verwesung nicht gesehen hat. Er ist auferstanden nach 3 Tagen und 3 Nächten im Grabe.
Jetzt werden wir in Schwierigkeiten kommen für die Nächsten. In den nächsten Jahren wird durch Gesetz wahrscheinlich Folgendes erlassen werden, dass die Feuerbestattung zum Gesetz erhoben wird, weil kein Land mehr zur Verfügung stehen wird. Ja. Wir sind ja hier sowieso ein Land, das also sehr viel bebaut ist, sodass wir bald uns gar nicht mehr regen können und auch Grabstätten werden nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann ist es ja so, dass Gott uns ja diese Sünde dann vergibt, weil wir ja der Obrigkeit untertan sein müssen.
Na, so einfach können wir das, glaube ich, nicht machen. Denn die Bibel sagt ganz klar, man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen. Das trifft auch auf die Obrigkeit zu. Also so einfach geht es nicht. Immer muss man Gott mehr gehorchen. Denn dann müsste ich sagen, ja gut, wenn in irgendwelchen Ostblockstaaten die Obrigkeit es verbietet, Jesus nachzufolgen, also muss ich der Obrigkeit gehorchen. Nein, die widersetzen sich auch der Obrigkeit. Und von daher, so einfach wird es diese Frage dann nicht geklärt werden können.
Naja, aber wiederum, wenn du gestorben bist, ja, wenn sich ja jemand bestraft, der mich dann verbrennt, ja, und dann leid, der kann sich auch nicht mehr werden. Von daher, ich will mir aber nicht.
Ist richtig. Die Frage ist, was machst du mit deinen Eltern, wenn sie sterben? Wie sieht deine Verantwortung aus, wenn dein Vater, deine Mutter stirbt und es jetzt darum geht, Erdbestattung oder Feuerbestattung? Sagst du da einfach, jawohl, ist halt so, machen wir so. Oder das dürfte dann unser Problem sein. Ist mir völlig klar. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir ist es auch egal, was mit mir nach dem Tode geschieht.
Also ich glaube, wenn ein Gesetz erlassen wird, ich kann natürlich mein Veto einlegen, vor dem Tod. Bevor ich sterbe, kann ich das testamentarisch festlegen, dass ich beerdigt werden möchte, unter allen Umständen.
Wenn kann das belegen geschieht, vielleicht sogar, ja, aus Überzeugung?
Wenn das nicht geschieht, kann ich natürlich nichts dazu. Oder wenn du zum Beispiel deine Eltern bestatten, also Erdbestattung machen möchtest, wenn sie gestorben sind, und die Regierung lässt das einfach nicht zu, also hast du überhaupt keine Möglichkeit, deine Eltern als also zu begraben. Ich glaube schon, dass das gewisse Unterschiede sind. Also wenn überhaupt keine Möglichkeit vorhanden ist, das ist dann nicht mehr unsere Verantwortung.
Ja, aber eben, mir ist es wichtig. Ja, aber mir ist es.
Ich meine, das zu bekunden, wichtig ist, das zu bekunden, warum ich keine Feuerbestattung wünsche. Warum? Ein Zeugnis für den Herrn zu geben.
Mich hier dazu zu stellen, das denke ich schon.
Was sie mit mir machen, das entzieht sich dann meine
Verantwortung.
Ja, meine Verantwortung bzw. meinem Willen auch. Weil sie genau gegen meinen Willen dann gewisse Dinge einfach auch tun. Und ich glaube, dass. Da kann man ja nichts dafür in diesem Fall.
Natürlich als Christ kommt die Feuerbestattung nicht in Frage. Das war mir schon vorher klar. Nur es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem keine Erdbestattung mehr möglich ist, weil gar kein Raum mehr vorhanden ist.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Oh, das glaubt man schon. Das ist schon in Vorbereitung.
Da muss man halt die Gräber nicht 20 Jahre stehen lassen, sondern 10 Jahre.
Ja, mir war es wichtig, mal von der Bibel her was aufzuzeigen. Ich denke doch, dass gerade auch durch die genannten Bibelstellen zumindest zunächst mal klar geworden ist, was Gott will, und das ist für uns wichtig, und wir wollen uns auf die Seite Gottes stellen, uns diesem seinem Willen unterordnen. Ich denke, wir könnten hier nochmal 2 Stunden jetzt diskutieren, was könnte man machen, wenn und so weiter. Ausdiskutieren können wir die Sache nicht. Wir wollen es auf uns zukommen lassen, aber es ist schon gut, wenn man sich auch für sich selbst mit dieser Sache auseinandersetzt. Was ist wohl wichtig? Gesetzten Fall, es wird so ein Gesetz erlassen und es wird sowas staatlich festgelegt. Und da kann ich mich eigentlich nur an das anschließen, was Siegfried auch sagte. Unbedingt notwendig ist das klare Zeugnis von unserer Seite, unser Versuch, das doch so zu machen, wie Gott es haben will. Dass wir das also nicht einfach so locker hinnehmen, naja, es ist halt so, also naja. Nein, wir sollten dann schon auch Klarstellung beziehen und alles Mögliche dran setzen. Und Gott sieht ja auch dann das Bemühen unsererseits. Und ich denke, dass das wichtig ist. Und auf der anderen Seite eben auch hier ein Thema, zu dem Gott in seinem Wort nicht schweigt. Und wo wir sagen können, jawohl, auch hier, wir können schon erkennen, was Gottes Wille ist. Und lass uns dieses einfach mal so mitnehmen. Sollten Fragen noch zusätzlich da sein, gerne bin ich bereit, da mich zur Verfügung zu stellen und dass wir uns darüber nochmal unterhalten. Vielleicht auch die ein oder andere Stelle nochmal nachschlagen, aber dass wir hier einfach auch Klarheit haben, dies ist der Wille Gottes. Und das dürfte schon klar herausgekommen sein. Der Wille Gottes ist es, dass Erdbestattung vorgenommen wird. Wenn in der Bibel Feuerverbrennungen vorgenommen wurden, dann haben wir so ziemlich ausschließlich festgehalten, stand es in Verbindung mit Gericht.